Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ui. Schönes Geräusch. Und die Frage ist, wenn wir das denn wissen, weil die Bibel uns sagt, wir sind eine neue Kreatur, wir sind eine neue Schöpfung, das Alte, das gibt's alles nicht mehr. Wir sind schon neu. Was hindert uns dran, das eigentlich zu leben? Wir hatten das gerade auf der Gemeindefreizeit letzte Woche von der Gemeinde in Lüneburg. Da ging es um Berufung und Identität. Was ist unsere Identität als Kinder Gottes? Wer sind wir? Und was hindert uns? Und ganz eines der typischen Hinderungsgründe, das sind so Lügen, die man so eingeredet bekommt. Und ich habe mich mit dem Thema Identität und Berufung beschäftigt und eine der typischen Lügen, die seht ihr da vorne, Gott kann mich nicht gebrauchen. Da steht der tiefe Wunsch hinter, ja, ich möchte ja für Gott eigentlich was tun. Aber auch die tiefe Überzeugung, ich kann Gottes Ansprüchen als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin an seinem Reich ohnehin niemals genügen. Ich komme ja nie in die engere Auswahl. Gott kann mich ja gar nicht gebrauchen. Ich werde immer nur Zaungast sein, weil ich. Und dann kommen die Sachen, die man vielleicht so im Elternhaus, in der Schule, bei Arbeitskollegen oder sonst wo gehört hat. Nichts wert bin, nichts kann, ein Versager bin, ein Schwächling bin, ein Weichei, ein Warmduscher, was auch immer. Und das sind Sätze, die setzen sich fest. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe einige dieser Sätze selbst auf den Müllhaufen schmeißen müssen. Diese Sätze, die können sich einbrennen, bis man den Unsinn selber glaubt und für wahr hält. Und um dieser Lüge, Gott kann mich nicht gebrauchen, mal die Giftzähne dieser Lüge mal zu ziehen, denn ich bin sicher, einige von uns sind von dieser Lüge gebissen worden, müssen wir uns auch mal damit befassen, was heißt Berufung eigentlich? Gott kann mich nicht gebrauchen. Da steht ja auch die Überzeugung hinter, der hat gar keine Aufgabe für mich. Er hat auch keine Verwendung für mich, also hat er auch keine Berufung für mich. Und diese Lüge zieht unter anderem ihre Kraft daraus, dass viele von uns als Christen, ich selber schließe mich da ein, häufig ein verkürztes Verständnis haben, was Berufung eigentlich ist. Das habe ich mich selbst bei der Vorbereitung dieser Predigt bei ertappt. Und ich habe so den Verdacht, viele Christen glauben, Berufung meint, Gott ruft jemand in seinen Dienst. Und er sagt, ich habe folgende Aufgabe für dich. Das sollst du für mich tun. Das kann sein, dass er Leute in den Beamer-Dienst ruft, in die Hauskreisleitung, in den Predigtdienst ruft, in den Lobpreis und manche auch in den vollzeitlichen Dienst. Und das ist so, wo viele denken, ja, das ist Berufung. Dieses Verständnis von Berufung ist nicht falsch. Es greift nur viel, viel zu kurz. Wenn Gott nur dies unter Berufung verstehen würde, dann ging es ihm einzig und allein darum, Angestellte zu finden, die ihre Arbeitskraft, ihre Zeit für den Chef und für seine Firma investieren. Und so habe ich das häufig auch verstanden. Aber Gott, Bild 2 bitte, braucht keine Angestellten, die ihren Auftrag erfüllen, weil ihre Stellenbeschreibung es so vorsieht. Zuerst und am tiefsten beruft Gott uns in die Beziehung zu sich. Unsere tiefste und allerwichtigste Berufung ist es, Freund Gottes zu sein, Freundin Gottes, Sohn und Tochter Gottes zu sein. Ich habe in der Vorbereitung zur Predigt ein Buch zu dem Thema Berufung gelesen und da wird eine Geschichte erzählt, die ich so treffend fand, die will ich euch nicht vorenthalten. Und zwar wird dort die Geschichte von einem Königspaar erzählt, die nach lange unerfüllten, gehegten Kinderwunsch endlich einen Sohn bekommen. Das Kind ist unverwechselbar, es trägt am rechten Arm ein Feuermal und das Königspaar ist glücklich, sie haben einen Sohn. Endlich. Und sie müssen irgendwohin verreisen, es ist Winter, sie reisen in so einer Schlittenkutsche gezogen von Pferden und durch ungünstige Wegverhältnisse und eine Baumwurzel kommt der Schlitten ins Wanken. Die Pferde straucheln, der Schlitten kippt um. Die Diener retten das Königspaar und jeder von den Dienern denkt vom anderen, der hat sich bestimmt um das Kind gekümmert. Sie bringen das Königspaar in die nächstgelegene Hütte in einem Dorf und als die aufwachen aus der Ohnmacht, fragt die Königin, wo ist mein Sohn? Und dann stellen die Diener fest, ach du Schreck, es hat sich gar keiner drum gekümmert. Sie reiten schnellstens zurück und treffen niemanden mehr an. Denn in der Zwischenzeit kam eine Bande Diebe und Bettler vorbei. Sie hörte das Jammern, sie holten das Kind aus dem Schnee. Sie sehen an der Kleidung, das muss ein Kind reicher Herkunft sein. Aber da sie nicht lesen können, nehmen sie das Kind, sie sind hungrig, sie verkaufen die teuren Sachen für Geld, damit sie was zu essen haben. Und so ist der Sohn nicht mehr dort. Der König schickt Boten im ganzen Land aus, geht auch selber in Verkleidung los, um rauszufinden, wo ist mein Kind? Und das Kind wächst nun unter Dieben und Bettlern auf. Er muss lernen zu betteln und zu stehlen. Und es vergehen Jahre und Jahre. Und mittlerweile ist dieses Kind ein Jugendlicher und ist schon ganz, ganz, ich sag mal, fix in seinen Fähigkeiten als Dieb und Bettler und wird irgendwann dann doch erwischt. Zum zweiten Mal. Und er hat bereits die Gesetze des Landes in streng, den Strick um den Hals. Als in dem Moment Boten des Königs vorbeikommen und den fast gehängten sehen und am entblößten rechten Arm das Feuermal. Sie erschrecken und schreiten ein und sagen, halt, das dürft ihr nicht tun, das ist der Thronfolger. Sie retten ihn, bringen ihn ins Schloss und der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er ist natürlich erstmal froh. Also dem Strick bin ich schon mal entkommen, aber irgendwie muss hier eine Verwechslung vorliegen. Ich, der Thronfolger, ne. Im Schloss gibt es so viele Spiegel und der guckt sich um, denkt so, ich sehe da eine zerzauste, zerlumpte Gestalt. Ich soll der Thronfolger sein? Ne, niemals. Königin und König freuen sich, ihn zu sehen und umarmen ihn und versuchen ihm das klarzumachen, was passiert ist. Und er nimmt es auch auf, er versteht es und trotzdem hat er Schwierigkeiten, damit klarzukommen. Er, der Dieb und Bettler, das war Zeit seines Lebens, soll der Königssohn und der künftige Thronfolger sein? Am liebsten würde er sich Sachen zusammenraffen und heimlich aus dem Schloss abhauen. Da würde er sich bei selber bestehlen, weil es gehört ja ihm alles. Aber er traut sich dann doch nicht und wächst da so langsam rein. Und trotzdem hat er Schwierigkeiten damit, mit seiner Identität. Er soll Königssohn sein. Und jedes Mal, wenn ihm das Schwierigkeiten bereitet, dann geht er zum Thronsaal und sagt, erklär's mir nochmal, wer bin ich? Und sein Vater nimmt sich die Zeit und sagt, du bist der Königssohn. Und letztlich ist das unsere Rolle. Wir waren dieser Bettler und diese Bettlerin und wurden von unserem Vater gerettet und sind nun Königskinder. Das ist unsere allertiefste Berufung. Geliebte zu sein, Freunde, Kinder. Denn Gott, Bild 3, sucht Freunde, die mit ihm gehen und sich von ihm lieben lassen und bereit sind, aus Freundschaft und Liebe was für ihn zu tun. Was für ein Unterschied zu den Angestellten. Die Lüge lautet, Gott kann mich nicht gebrauchen. Und es sind nicht wenige, die das glauben. Und ich habe in der Bibel jemanden gefunden, dem das auch so ging. Eine der größten Glaubenshelden der Bibel hatte mit dieser Lüge zu kämpfen. 2. Mose 4, die Verse 1 bis 17, das ist die Situation, nachdem Mose gerade vor diesem brennenden Dornbusch steht und hört die Stimme, er soll seine Schuhe ausziehen, hier ist heiliger Boden. Und Gott erklärt ihm, was er mit ihm vorhat, dass er ihn nämlich ruft, um sein Volk aus Ägypten rauszuführen. Und Mose antwortet, was aber, wenn sie mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, Jahwe ist dir gar nicht erschienen. Der Herr entgegnete ihm, was hast du da in der Hand? Er antwortete, einen Stab. Da sagte der Herr, wirf ihn auf die Erde. Mose warf ihn auf die Erde, da wurde der Stab zu einer Schlange und Mose wich vor ihr zurück. Der Herr aber sprach zu Mose, streck deine Hand aus und fasse sie am Schwanz. Er streckte seine Hand aus und packte sie. Da wurde sie in seiner Hand wieder zu einem Stab. So sollen sie dir glauben, dass die Jahwe erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Weiter sprach der Herr zu ihm, leg deine Hand in deinen Gewandbausch. Er legte seine Hand hinein. Als er sie herauszog, war seine Hand von Aussatz weiß wie Schnee. Darauf sagte der Herr, leg deine Hand noch einmal in deinen Gewandbausch. Er legte seine Hand noch einmal hinein. Als er sie wieder herauszog, sah sie wieder aus wie der übrige Leib. Wenn sie dir nicht glauben und sich durch das erste Zeichen nicht überzeugen lassen, werden sie auf das zweite Zeichen hin glauben. Glauben sie aber selbst nach diesen beiden Zeichen nicht und lassen sie sich nicht überzeugen, dann nimm etwas Nilwasser und schütt es auf trockenen Boden. Das Wasser, das du aus dem Nil geholt hast, wird auf dem Boden zu Blut werden. Doch Mose sagte zum Herrn, aber bitte, Herr, ich bin keiner, der gut reden kann, weder gestern noch vorgestern, noch seitdem du mit deinem Knecht sprichst. Mein Mund und meine Zunge sind nämlich schwerfällig. Der Herr entgegnete ihm, wer hat dem Menschen den Mund gegeben und wer macht taub oder stumm, sehend oder blind? Doch wohl ich, der Herr, geh also. Ich bin mit deinem Mund und weise dich an, was du reden sollst. Doch Mose antwortete, aber bitte, Herr, schick doch einen anderen. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Mose und er sprach, hast du nicht noch einen Bruder, den Leviten Aaron? Ich weiß, er kann reden. Außerdem bricht er gerade auf und wird dir begegnen. Wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Sprich mit ihm und leg ihm die Worte in den Mund. Ich aber werde mit deinem und seinem Mund sein und ich werde euch anweisen, was ihr tun sollt. Und er wird für dich zum Volk reden. Er wird für dich der Mund sein und du wirst für ihn wie Gott sein. Diesen Stab nimm in deine Hand. Mit ihm wirst du die Zeichen vollbringen. Ich finde das ganz interessant. Gott sagt Mose, er lässt ihn erleben, drei Zeichen, die an sich schon ziemlich überzeugend sind. Allein schon das erste, der Stab, der zur Schlange wird. Ich meine, wenn er zur Schlange wird, ich glaube, jeder von euch weiß, was man bei einer Schlange niemals machen darf, ist sie am Schwanz zu packen. Weil in dem Moment würde sich jede normale Schlange sowas von bedroht fühlen, umdrehen und beißen. Schneller, als ihr gucken könnt. Also das finde ich schon klar, wenn das dann wieder der Stab wird. Das sind, und dann diese anderen zwei Zeichen. So beeindruckende Dinge. Und Mose sagt, ich kann nicht reden. Mich kannst du nicht gebrauchen. Gott, du kannst mich nicht gebrauchen, weil ich kann nicht reden. Mose, der durch die Schule Ägyptens gegangen ist. Er wurde im Palast des Pharaos erzogen wie ein Prinz. Er hat die beste Ausbildung genossen, die man sich zur damaligen Zeit vorstellen kann. Er wurde in sämtlichen bekannten Wissenschaften der damaligen Zeit unterrichtet und er kneift und sagt, Gott kann mich nicht gebrauchen. Und doch hat Gott ihn berufen. Nicht aufgrund seiner Fähigkeiten. Es kann tatsächlich sein, vielleicht war er jemand, der nicht gut sprechen konnte. Aber was macht Gott? Er stellt ihm Aaron zur Seite. Und warum will Gott ausgerechnet Mose? Offensichtlich nicht, weil er so jemand ist, der toll von sich überzeugt ist, was er alles kann, sondern weil sein Herz am rechten Fleck saß. Weil sein Herz für sein Volk, sein unterdrücktes Volk, schlägt, obwohl er die Ausbildung eines ägyptischen Prinzen genoss. Ihr erinnert euch sicherlich an die Szene, wo er sieht, wie ein ägyptischer Vorarbeiter einen israelitischen Sklaven schlägt, sodass Mose zornig wird und letztlich diesen Ägypter erschlägt. War nicht das beste Mittel der Wahl und Gott hätte das sicherlich sich nicht so ausgesucht. Mord ist niemals eine Lösung, aber das Herz dahinter, das hat Gott gesehen. Gesagt, ich will ihn auf die richtige Weise gebrauchen, weil er hat ein Herz für die Sache, er hat ein Herz für mein Volk. Und im weiteren Verlauf der Geschichte mit Mose sieht man auch, dass es Gott in Beziehung zu Mose in erster Linie um die Freundschaft ging. Wer hat so viel Zeit mit Gott verbracht im Alten Testament wie Mose? 40 Tage auf dem Berg, wo ihm die Gebote gegeben wurden. Mose durfte die Herrlichkeit des Herrn sehen, wenn auch nicht von vorne, aber ist der Herr an ihm vorübergezogen und er durfte ihn sehen. Er galt als Freund Gottes und Gott selbst hat zu ihm gesagt, du hast vor mir Gnade gefunden und ich kenne deinen Namen. Das heißt so viel wie, du bist mein Freund. Er sprach mit Gott auf Augenhöhe, so wie mit einem Menschen. Und er hatte erkannt, dass Gott diesen Freund sucht und hat sich darauf eingelassen. Und letztendlich war es nicht Mose, der das Volk rausgeführt hat, sondern Gott durch ihn. Er hat ihn befähigt. So geht es auch bei uns nicht in erster Linie darum, was können wir für Gott tun oder was können wir aus unserer Sicht vielleicht gar nicht tun. Gott ruft uns in die Freundschaft und in die Liebesbeziehung zu ihm. Berufung hat weit weniger mit Aufgabe zu tun, als wir allgemein glauben. Berufung hat mit Identität zu tun. Denn wer sind wir denn? Worein ruft Gott uns? In die Beziehung. Wir sollen geliebte Kinder und Freunde Gottes sein. Das ist unsere allerhöchste Berufung. Stellt sich also nicht die Frage, ob Gott uns gebrauchen kann. Das lass seine Sorge sein, ob er der Meinung ist, er kann dich gebrauchen. Es geht ihm eben nicht darum, was können wir für ihn tun, sondern was will er für uns tun? Und er will uns unser Erbe geben. Und unser Erbe ist, Kinder Gottes zu sein. Wie dieser Königssohn in dieser Geschichte. Er ist der Thronerbe. Und wir sind auch die Erben Gottes. Wir sind seine Kinder, Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Wir sind nicht mehr Diebe oder Bettler, sondern Königssöhne und Töchter. Und das Wichtigste ist nicht, was für eine Aufgabe kann ich dem oder der Person geben, aus Gottes Sicht, sondern er möchte, dass wir erkennen, dass wir geliebt sind, dass wir gewollt sind und nicht irgendwo am Rande des Thronsaals stehen. Heute ist keiner hier, der ein Geduldeter oder eine Geduldete des Herrn ist. Gott hat keine geduldeten Kinder, nur geliebte Kinder. Gott hat keine, die am Rand stehen, sondern alle sind im Zentrum seiner Aufmerksamkeit und seiner Liebe. Und das ist unsere tiefste Berufung und unsere tiefste Identität. Und aus dieser tiefen Identität und Berufung heraus, Kinder Gottes zu sein, da kommt dann die Berufung in den Dienst für Gott. Wir sind alle in den Dienst gerufen, natürlich. Denn jeder von uns kann was und Gott traut es uns zu. Wir sollen Botschafter sein, hat jemand heute Morgen gebetet, dass wir Botschafter sein sollen. Wir können nur Botschafter sein, wenn wir verstanden haben, wer der Sender ist und wer wir in diesem Verhältnis sind. Geliebte Kinder. Dann können wir die Botschaft rüberbringen, dass die Leute uns das auch abnehmen. Und wir haben natürlich den Auftrag, jeder Einzelne von uns, die Botschaft Gottes weiterzutragen. Das ist auch eine generelle Berufung, die wir haben, dass wir den Menschen erzählen, das, was Jesus für uns, für sie getan hat. Dass wir für Leute beten, von denen wir denken, die sind offen für Jesus. Dass wir Menschen vor Gott bringen und dass wir Menschen mit dem Evangelium sozusagen konfrontieren und sagen, hier, das ist die beste Botschaft der Welt. Das ist unsere grundsätzliche Berufung. Am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft, zu Hause. Und Gott berücksichtigt dabei, dass wir aus seiner Liebe herauskommen. Das ist ihm wichtiger als alles andere. Und natürlich hat Gott auch noch spezielle Berufung für jeden Einzelnen in den Dienst für uns. Er kennt unsere Gaben. Es gibt niemanden hier, der nicht irgendwo begabt ist und nicht irgendwo was gut kann. Jeder von uns kann irgendwo was. Und darauf guckt er. Aber zuerst auf unser Herz. Denn er sucht Freunde, die mit ihm gehen und sich von ihm lieben lassen. Und bereit sind aus Freundschaft und Liebe, was für ihn zu tun. Es kann dann tatsächlich heißen, dass Gott dich beruft, irgendwie was Evangelistisches zu machen oder in der Technik mitzuarbeiten, im Lobpreis zu singen, im Hauskreis mitzuwirken, Thema zu machen oder ähnliche Dinge. Und es kann auch sein, dass er manche rausruft und sagt, du, dich hätte ich gerne, dass du deine ganze Arbeitszeit, deine ganze Arbeitskraft in mein Reich investierst. Weil du selber dafür Lust hast, Motivation und Freude. Aber dies sind die speziellen Aufträge, die Gott uns seinen Kindern gerne gibt. Und die sind abgestimmt natürlich auf unsere Fähigkeiten und Neigung, weil er weiß, das ist es, was wir gerne tun werden. Und wir selber gesegnet werden durch diese Aufgabe. Ich weiß nicht, ist euch mal diese Auffassung begegnet, wenn Gott jemanden beruft, dann ist es garantiert etwas, wozu derjenige überhaupt gar keine Lust hat und was er auch gar nicht kann, weil dann ist er mehr denn je auf Gott angewiesen. Dann wäre ich heute nicht hier, sondern in Missionar in irgendeinem stickigen, schwülheißen Dschungel voller Moskitos, ekliger Spinnen, aggressiven Eingeborenen und bissigen Schlangen. Das wäre nämlich so ungefähr das, wo ich gar nicht hin will und was ich mir gar nicht zutraue. Wie gut, dass Gott so nicht ist. Aber bei all den Aufgaben, die Gott uns zutraut und fragt, bist du bereit, das für mich zu tun, ist ihm immer noch wichtiger die höchste Berufung, die wir haben, Kinder Gottes zu sein. Und aus dieser Kraft heraus, aus dieser Position heraus, dieser unglaublichen Würde heraus, rauszugehen und Dinge für Gott zu tun, das ist etwas, was wirklich kraftvoll ist. Und wir müssen nicht länger dieser Lüge glauben, Gott kann uns nicht gebrauchen. Wir sind Söhne und Töchter des Höchsten, Erben des Reiches, Freunde von Jesus. Diese Tatsache, wenn wir sie glauben, verinnerlichen und anwenden, raubt der Lüge, dass Gott uns nicht gebrauchen kann, jede Macht. Amen. Ich denke, es wäre eine gute Gelegenheit, sich nochmal ein paar Augenblicke Zeit zu nehmen, in der Stille auf diese Predigt zu antworten. Vielleicht auch zu sagen, Gott, ich möchte in diese höchste Berufung reinkommen. Ich möchte das nicht nur vom Kopf wissen. Ich will das erleben. Ich will das spüren. Sich einfach kurze Zeit zu nehmen, um Gott eine Antwort zu geben.